Grüß Gott und herzlich willkommen allen Zuhörern von Radio Horeb und Radio Maria, sagt Ihnen Marion Kuhl. Fegefeuer, Zeit der versöhnenden Liebe, das ist unser Thema. Im Monat November betet die katholische Kirche besonders für die Verstorbenen. In den Pfarreien ist es meistens üblich, an Allerheiligen in Prozessionen auf den Friedhof zu den Gräbern der Angehörigen zu ziehen und für sie zu beten. Die katholische Kirche hält an der Lehre von Himmel, Hölle, Fegefeuer fest. In der Kunst wurde es oft dargestellt, sie brauchen nur an die Sixtinische Kapelle zum Beispiel zu denken. Manche fragen sich vielleicht etwas skeptisch, sind das nicht veralterte Vorstellungen, Vermutungen über das, was nach dem Tod mit den Verstorbenen passiert? Heute setzen wir uns einmal mit diesem heißen Thema Fegefeuer auseinander. Fegefeuer, Zeit der versöhnenden Liebe, das ist unser Thema und eingeladen dazu haben wir Pfarrer Fritz May aus Langenfeld. Grüß Gott, Herr Pfarrer May.
Ja, grüß Gott Ihnen, grüß Gott allen daheim.
Manche wundern sich vielleicht, wieso soll man überhaupt für die Verstorbenen beten? Kommen wir nicht sowieso alle in den Himmel, wie es in einem Lied heißt?
Das hängt von unserer Freiheit ab. Genau das ist eben unsere Berufung, dass wir als freie personale Wesen geschaffen wurden und dass wir genau aufgrund dieser Freiheit eben uns entscheiden müssen, eben für Gott, für das Gute, für die Liebe oder eben dagegen. Und dadurch ist es ganz logo, dass man eben davon spricht, dass es nach dem Tod eben diese endgültige, ewige Entscheidung gibt. Und geben wird. Liegt eigentlich ganz in der Natur der Sache.
Ist die Entscheidung nicht schon vorher gefallen?
Also während des Lebens ist es ja dieser Prozess der Entscheidung. Ja, genau. Und nach dem Tod, also wenn man vom Tod spricht, und das ist eben der Zeitpunkt, wo sich die Seele vom Leib trennt, und wann das exakt ist, das kann ich auch nicht sagen. Ja, ist es, wenn der, klingt jetzt ein bisschen makaber, aber ist es, wenn der Leib dann kalt ist oder ist es eine Stunde vorher? Das weiß, also ich weiß nicht, wer das wissen sollte. Aber eben halt von der Sache her, die Zeit des Lebens ist eben die Zeit der Entscheidung. Und der Tod ist eben halt der Punkt, wo die Entscheidungszeit eben abgeschlossen ist. Da findet sie wirklich ein Ende. Das heißt da zum Beispiel im Katechismus der katholischen Kirche unter 1021. Das heißt, der Tod setzt dem Leben des Menschen, das heißt der Zeit, in der dieser die in Christus geoffenbarte göttliche Gnade annehmen oder zurückweisen kann, ein Ende. Es ist praktisch der Abschluss eines Zeitabschnittes der ganzen Entscheidung.
Ja, aber mal angenommen, jetzt hat sich jemand für Gott entschieden.
Mhm.
Ja, wenn er sich für ihn entschieden hat, also nicht alle in den Himmel und zwar sofort.
Nee, und das ist ja so. Wir sind alle für den Himmel berufen. Wir sind schon dafür berufen. Gott will uns alle haben. Er will nicht den Tod des Sünders, sondern dass er eben sich mit ihm vereinigt. Wenn aber ich in meinem Herzen noch Groll habe oder Auflehnung oder Unversöhntheiten, ja, wenn ich das mit meinen Schülerinnen bespreche, da in der Schule, da habe ich so viel, könnte ihnen da so viel Schönes erzählen, was wir immer erleben in der Klasse. Dann, wenn dann einer zum Beispiel, wenn man dann sagen, du hast dich mit jemandem noch nicht versöhnt und plötzlich stirbst du und du nimmst diese Erinnerung mit. Ja, was machst du denn dann, wenn du noch diesen Groll hast? Was willst du denn dann bei Gott, der total in der Liebe ist und gleichzeitig stirbt dein Lieblingsfeind auch? Was wollt ihr denn dann im Himmel, wenn ihr euch immer noch gerne die Köpfe einschlagt? Das heißt praktisch, es ist ja noch gar nicht möglich, weil ich ja noch nicht innerlich in der Freiheit bin, weil ich noch nicht versöhnt bin. Und diese Zeit des Versöhnens, diese Zeit des Freiwerdens, des Arbeitens, des in die Kraft kommen, in die Berufung, in die Entfaltung kommen. Und das hoffe ich und das wünsche ich mir, dass ich durch diesen Vortrag da wieder eine Klarheit reinbringen kann und darf, dass wir uns quasi freuen, dass es die Zeit des Fegefeuers gibt.
Dann sind wir jetzt gespannt,
ja,
auf Ihren Vortrag.
Also, meine Lieben, es ist wirklich so, ich wünsche mir wirklich, dass wir da an unsere Gottesbilder drangehen, dass wir uns wirklich klar machen, was habe ich denn für ein Gottesbild? Denn wir sprechen dann immer von Strafe, von Sündenstrafe, von Sündenschuld und Sündenstrafe. Und dass wir da einfach wirklich schauen, ist es denn meine Gottesbeziehung? Ist das eine Angstbeziehung? Was steckt dahinter? Und wissen Sie, ich möchte Ihnen einfach direkt die Tür öffnen mit der kleinen Therese. Kleine Therese hat doch diese Geschichte erzählt von diesen beiden Kindern. Ich kann Ihnen schon nicht mehr sagen, ob sie zwei Jungs oder zwei Mädels sind, weil bei mir in der Schule, dann sind es ja zwei Mädels, das ist ja Logo bei meinen Kindern in der Schule. Und dann heißt es, Mama und Papa sind weg und die beiden Kinder machen alles durcheinander. Und plötzlich kommt Papa früher nach Hause, steht in der Tür und die beiden kriegen einen Schreck. Was jetzt? Der eine, der von Angst durchsetzt ist, versteckt sich hinter dem Sofa. Der andere läuft dem Papa entgegen, springt ihm auf den Arm und sagt, Papa, guck mal, ich habe alles durcheinander gemacht und jetzt bestrafe mich mit deinem Kuss. Ja, dieses Gottesbild wünsche ich mir, meine Lieben. Dieses Gottesbild. Denn das, ja, was nach dem Tode kommt, wissen wir. Wir wissen genau, was kommt. Denn ich werde zu Jesus kommen. Ich werde zu Jesus kommen. Und darum ist für mich dieses Fegefeuer eigentlich, ja, die Herz-Jesu-Intensivstation. Es ist etwas Personales. Es ist etwas grundlegend anderes als die Hölle. Ja, sondern es ist die klare Entscheidung für Gott. Ja, es ist eine begrenzte Zeit. Ja, und ich weiß genau, danach werde ich wirklich in die unmittelbare Anschauung Gottes kommen. Also, erster Schritt, die Zeit zu Jesus zu kommen, nämlich im K3, also im Weltkatechismus, unter Nummer 10,20, da heißt es, der Christ, der sein Sterben mit dem Sterben Jesu vereint, versteht den Tod als ein Kommen zu Jesus und als Eintritt in das ewige Leben. Meine Lieben, es ist etwas Personales und das ist doch das Fegefeuer, was da an Arbeit vor uns liegt, ist eigentlich nichts anderes als die Arbeit, die wir zu Lebzeiten einüben. Und die wir dann eben nachholen müssen, was wir zu Lebzeiten nicht wollten. Ja, nämlich der ganze Prozess der Selbsterkenntnis, der Selbstannahme, ja, der Annahme der anderen, der Annahme Gottes, ja, das Erkennen der Wahrheit, wie meine Berufung ist, dass ich geliebt bin, ja, im Blick auf den anderen, im Blick auf Gott, im Blick auf mich. Ja, all diesen ganzen Prozess, dieses Personale hineinreifen und wachsen in Gott hinein. In Gott hinein. Und die Zeit nach dem Tod, diese Fegefeuerzeit, ist nichts anderes, als eben intensivst, ja, dieses Aufbautraining, diese Übung, dieses Lernen eben zu tun. Weiter heißt es da, wenn die Kirche über den sterbenden Christen zum letzten Mal im Namen Christi die Lossprechungsworte gesprochen, ihn zum letzten Mal mit einer stärkenden Salbung besiegelt und ihm in der Wegzehrung Christus als Nahrung für die Reise gespendet hat, sagt sie zu ihm mit sanfter Bestimmtheit. Und jetzt kommt ein Gebet aus dem Sterbegebet. So was Liebevolles, meine Lieben. Einfach nur schön. Dann heißt es da, mache dich auf den Weg, Bruder, Schwester, in Christus. In Christus, meine Lieben, heißt es da. Mache dich auf den Weg in Christus, im Namen Gottes, des allmächtigen Vaters, der dich erschaffen hat. Im Namen Jesu Christi, des Sohnes des lebendigen Gottes, der für dich gelitten hat. Im Namen des Heiligen Geistes, der über dich ausgegossen worden ist. Heute noch sei dir im Frieden deine Stätte bereitet, deine Wohnung bei Gott im heiligen Zion. Mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit dem heiligen Josef und mit allen Engeln und Heiligen Gottes kehre heim zu deinem Schöpfer, der dich aus dem Staub der Erde gebildet hat. Wenn du aus diesem Leben scheidest, eile Maria dir entgegen mit allen Engeln und Heiligen. Deinen Erlöser sollst du sehen von Angesicht zu Angesicht. Meine Lieben, Das ist die Zeit, ihn zu sehen von Angesicht zu Angesicht. Überlegen Sie sich das doch mal. Ja, das ist doch das, was wir uns immer wieder ersehnen. Immer wieder sehen. Und das ist auch das, was wir doch ein Leben lang einüben. Wissen Sie noch, wie der Heilige Vater in seinem Jesusbuch über das Vaterunser spricht? Wenn er sagt, Mens nostra concordit voci nostri. Unser Geist muss im Einklang stehen mit unserer Stimme. Und normalerweise geht der Gedanke dem Wort voraus, sucht und formt das Wort. Aber beim Psalmengebet, beim liturgischen Gebet überhaupt, ist es umgekehrt. Das Wort, die Stimme geht uns voraus und unser Geist muss sich dieser Stimme einfügen. Und wenn er später dann das Vaterunser erklärt, dann heißt es, so ist es bedeutsam, wenn Lukas das Vaterunser in den Zusammenhang von Jesu eigenem Beten stellt. Er beteiligt uns damit an seinem eigenen Beten. Er führt uns hinein in den inneren Dialog der dreifaltigen Liebe, zieht sozusagen unsere menschlichen Nöte hinauf ans Herz Gottes. Das bedeutet aber auch, dass die Worte des Vaterunser Wegweisungen ins innere Beten sind, Grundorientierungen unseres Seins darstellen, uns nach dem Bild des Sohnes gestalten wollen. Die Bedeutung des Vaterunser reicht über die Mitteilung von Gebetsworten hinaus. Es will unser Sein formen, uns in die Gesinnung Jesu einüben. Und das geschieht jetzt intensivst weiter. Denn du wirst den Erlöser sehen von Angesicht zu Angesicht. Indem du dich mit deinem Geist schon hineinbegeben hast, wenn ich die Vaterunser-Worte spreche ein Leben lang, gehe ich quasi in den Herz Jesu ICE und lasse mich hineinführen in den inneren Austausch der dreifaltigen Liebe. Und jetzt sehe ich diesen inneren Austausch der dreifaltigen Liebe. Es ist dieses Personale. Weiter. Der Tod setzt dem Leben des Menschen, das heißt der Zeit, in der dieser die in Christus geoffenbarte göttliche Gnade annehmen oder zurückweisen kann, ein Ende. Das Neue Testament spricht vom Gericht hauptsächlich im Blick auf die endgültige Begegnung mit Christus in seinem zweiten Kommen. Es sagt aber auch wiederholt, dass einem jeden unmittelbar nach dem Tod entsprechend seinen Werken und seinem Glauben vergolten wird. Das Gleichnis vom armen Lazarus und das Wort, das Christus am Kreuz zum guten Schächer sagte, sowie weitere Texte des Neuen Testamentes sprechen von einem letzten Schicksal der Seele, das für die einzelnen Menschen unterschiedlich sein kann. Jeder Mensch empfängt im Moment des Todes in seiner unsterblichen Seele die ewige Vergeltung. Dies geschieht in einem besonderen Gericht, das sein Leben auf Christus bezieht. Entweder durch eine Läuterung hindurch oder indem er unmittelbar in die himmlische Seligkeit eintritt oder indem er sich selbst zugleich für immer verdammt. Johannes vom Kreuz sagt, am Abend unseres Lebens werden wir nach unserer Liebe gerichtet werden. K3, 10, 22. Und dann heißt es im K3, 10, 30, wer in der Gnade und Freundschaft Gottes stirbt, aber noch nicht vollkommen geläutert ist, ist zwar seines ewigen Heiles sicher, macht aber nach dem Tod eine Läuterung durch, um die Heiligkeit zu erlangen, die notwendig ist, in die Freude des Himmels einzugehen. Man könnte hier auch wieder sagen, das ist quasi die Herz-Jesu-Schule, um die Heiligkeit zu erlangen, ein Trainingslager. Oder wenn es eben um es eben von Gesundheit und Krankheit zu sprechen, die Herz-Jesu-Intensivstation. Ich weiß, ich bin mir meines ewigen Heiles sicher. Es ist nicht ein Ort von Gott getrennt, auch wenn es heißt, ich bin nicht in der unmittelbar in der Visio Beatifica, in der seligen Anschauung Gottes, aber es ist doch kein gottleerer Raum. sondern es ist ja, ich sehe doch Christus von Angesicht zu Angesicht. Es ist doch die Zeit der personalen Vereinigung mit Christus, dass Christus selbst die Leitung, selbst der Arzt ist, selbst die Führung übernimmt in dieser Zeit, was man Fegefeuer nennt. Wissen Sie noch, was er zu Schwester Faustina sagt, einer meiner schönsten, liebsten Stellen, die ich habe aus ihrem Tagebuch unter Nummer 1784. Da heißt es, meine Wonne ist es, in der Seele des Menschen zu wirken, sie mit meiner Barmherzigkeit zu erfüllen und sie zu rechtfertigen. Mein Königreich auf Erden ist mein Leben in der Seele des Menschen. Meine Lieben, und nach dem Tod soll das nicht mehr sein? Im Gegenteil. Ja, dann sehe ich es ja endlich, dann bin ich endlich sowas von frei von mir selbst, weil ich dann ihn wirklich auch noch sehe, zu dem Hören des inneren Dialoges der Liebe. Ja, meine Sekretärin schreibe, dass ich selbst Führer der Seelen bin, unmittelbar, obwohl mittelbar führe ich sie durch den Priester und jede führe ich zur Heiligkeit auf dem Weg, der allein mir bekannt ist. Und erst recht geschieht doch genau das nach dem Tod. Ja, das ist das, was wir Fegefeuer nennen. Ja, und wir denken immer nur an Negatives, an Leiden und Schmerzen. Ja, aber das ist ja auch wiederum Logo. Wenn ich mir ein Bein gebrochen habe und muss dann anschließend wieder Gymnastikübungen machen, um das Knie zu dehnen, es ist doch klar, dass das wehtut. Aber das ist doch, aber aufgrund der Hingabe, ist doch ein anderes Ziel. Ich will doch gehen können. Also muss ich wieder diese Übungen, diese Muskeltraining, muss ich es ja tun, sonst komme ich ja nicht mehr ans Gehen. Und das ist das, was ich nach dem Tod eben zu tun habe, was ich zu Lebzeiten nicht gemacht habe. Wenn ich das zu Lebzeiten immer eingeübt habe, ja, dann kann ich das da auch. Und dann brauche ich das da auch bestimmt nicht mehr nachholen. Ja, ein letztes Zitat aus dem K3, da heißt es, 10.31, die Kirche nennt diese abschließende Läuterung der Auserwählung der Auserwählten, die von der Bestrafung der Verdammten völlig verschieden ist, Purgatorium, Fegefeuer. Ganz, ganz wichtig ist was völlig Verschiedenes. Es ist nämlich diese personale Vereinigung mit Gott. Und wenn Sie sich das vorstellen, was Reinigung heißt, was Läuterung heißt, meine Lieben, wir haben doch momentan so einen wunderbaren Lehrer des geistlichen Lebens auf dem Petrusstuhl, unseren geliebten Heiligen Vater. Er hat uns doch gesagt, was nämlich Reinigung bedeutet. Er hat jetzt gerade noch am 30. August zu seinem Schülerkreis eine Predigt gehalten, dann heißt es, Reinheit ist ein dialogisches Ereignis. Sie beginnt damit, dass er auf uns zugeht. Er, der die Wahrheit und die Liebe ist, dass er uns in die Hand nimmt, unser Sein durchdringt, meine Lieben. Lassen sich diese Worte auf der Zunge zergehen, so was Kostbares. Ja, in dem Maß, in dem wir uns von ihm berühren lassen, in dem Begegnung zu Freundschaft und Liebe wird, werden wir selbst reine, von seiner Reinheit her und dann Mitliebende, die auch andere in seine Reinheit und Liebe hineinführen. Das ist Fegefeuer, meine Lieben. Ja, wir sind doch durch unsere Taufe einverleibt in den mystischen Leib Christi. Das heißt, wenn die Zeit des Fegefeuers, die Reinigungszeit des Fegefeuers, ist doch gar nichts anderes als eine ständige Bluttransfusion mit seinem kostbaren Blut, dass wir durch dieses ständige erneuert werden mit seinem Blut, mit seinem Leben, mit seiner Liebe, mit seiner Güte, mit seinem Sein, dass wir genau dadurch in dieses Sein hinein gewandelt, gekräftigt, entfaltet werden. Das ist die Zeit der Läuterung. Ja, und nicht von außen nach innen, sondern von innen nach außen ein Aufbau, ja, ein Aufbauen meines Seins ist es doch. Und dann kommt nämlich als nächster Punkt nach der Reinigung die Zeit der versöhnenden Liebe. Was heißt das? Meine Lieben, ich werde dann ungekünstelt, ungeschützt, ungefiltert all die absolute Wahrheit sehen, dass ich geliebt bin. Und genau das wird mich total erschüttern. Weil ich nämlich dann sehe, wie viele, viele Steine noch in meiner Quelle sind, wo ich mich immer hab mitbremsen lassen ein Leben lang. Und werde dann sehen, wie viele Menschen noch gefesselt in meiner Schublade liegt, die den Titel trägt Lieblingsfeind. Das werde ich dann sehen. Aber weil ich diese Wahrheit des Geliebtseins sehe, habe ich den Mut, ja, dann endlich ranzugeben, gehen. Und es tut nur weh, weil du genau weißt, ja, das stimmt. Ich muss diese Steine aus meinem Herzen holen und ich muss diese Menschen auswickeln. Ja, lassen Sie mich das einen Augenblick erklären, was das bedeutet. Sie kennen vielleicht das schon, dieses Bild, wenn ich das erkläre, was mein Wille ist, nämlich die Seelenlandschaft. Stellen Sie sich eine Landschaft vor, eine wunderbare Landschaft, eine mit einem Fluss da drin, der aus einer Quelle strömt. Und das sind viele Bäume, meinetwegen auch wunderbare Berge. Und mit, meinetwegen auch mit Schnee drauf und die Sonne scheint und die Vögel singen und es ist wunderbar herrlich. Und jeder Baum steht für eine Beziehung in ihrem Leben. Und meinetwegen für ihren Vater, für ihre Mutter und für ihre Verwandten, für die Geschwister, für ihre Arbeitskollegen, für ihre Vorgesetzten, für ihre Untergebenen, wer auch immer. Und eine auch für Gott und eine auch für mich selbst. Und wenn ich eine Verletzung habe, wenn ich eine Enttäuschung habe, und das kann sogar sein, nur dass ich in Mathe eine 5 habe und bin über mich selber enttäuscht, dass ich dann eben sage, dass ich nicht diese Lehrerin oder diesen Menschen knicke. Ich kann diese Beziehung nicht knicken, ich kann diesen Baum nicht fällen, sondern es wird ein Stein in die Quelle gelegt, die nämlich alles bewässert. Und diese Quelle heißt Entschlossenheit zum Guten. So heißt diese Quelle. Entschlossenheit zum Guten. Ich werde gebremst in meiner totalen Entschlossenheit zum Guten. Ein Stein, der kann auch schon mal schnell wieder durch die Wucht meiner Entschlossenheit rausgespült werden und wieder frei. Kleinigkeiten, ja, die werden schnell weggespült. Aber wenn was Schweres geschieht, kommt ein dicker Stein da rein. Und wenn noch was Schweres kommt, noch ein dickerer und es strömt weniger Wasser hinein. Und das Tal fängt an auszutrocknen. Die Beziehungen fangen an auszutrocknen und ich wundere mich und frage mich, was ist los mit den Menschen um mich herum? Und dann immer mehr merke ich dann, wie ich dann geschwächt werde in meiner Entschlossenheit zum Guten. Ich will dann auf einmal gar nicht mehr das Gute. Und das muss ich eben lernen. Wissen Sie noch, wie der liebe Pater Müller das erzählt hat, wie er damals aufgestanden ist in seiner Oberstufe, wo dann der Direktor morgens ihn, die ganze Klasse dann zur Schnecke gemacht hat und er aufstand und sagt, Herr Direktor, wer hat Sie heute Morgen so beleidigt, so verletzt, dass Sie uns so ausschimpfen? Und in der Pause hat der Direktor ihn dann gefragt, Müller, was meinen Sie damit? Und er dann sagte, Herr Direktor, es lag nichts vor, wir haben uns nichts zu Schulden kommen lassen. Sie müssen doch einen Unfrieden im Herzen haben, um uns so auszuschimpfen. Da sagt er, Müller, Sie werden mal ein guter Psychologe. Und er ist es ja geworden, Sie kennen ihn ja, und ist später dann sogar Palutiner geworden. Und er lebt jetzt da in München-Freising. Das als Beispiel, meine Lieben, dieses... Achten Sie mal drauf, wenn ich etwas Negatives erfahren habe, kann ich mich meistens nicht verstellen und meine ganze Umwelt spürt es dann. Und die Zeit des Fegefeuers ist, wenn ich zu Lebzeiten diese Steine nicht aus meinem Herzen rausgeholt habe und sie dann wirklich sehe, wie sie waren, und ich bringe sie dann mit Jesus raus aus meinem Herzen und bringe sie in diesen Hochofen der Liebe Gottes, dass diese Steine dort verglühen. Und ich muss es so lange tun, bis sie alle raus sind. Das zweite Bild ist das Fesseln. Wenn mich jemand verletzt, dann fessle ich den von Kopf bis Fuß wie eine Mumie und stecke ihn in meine Schublade, wo eben draufsteht Lieblingsfeind. Und das Gemeine an der Sache, der Teufelskreis, der dann anfängt, ist, dass der andere ja schuld ist und ich will ja, ich bin ja verletzt und ich will ja gar nichts mehr mit dem zu tun haben. Aber genau darin besteht dann die große Bremse, denn ich muss den aus meiner Schublade rausholen und ihn so oft auswickeln, ja, ich sage immer so gerne, ihn flitschen lassen wie so ein Kreisel, wenn Sie an dieser Kette ziehen, dann können Sie sich so richtig vorstellen, und den auch in diesen Hochofen Gottes hineinwerfen, dass er dort verglüht aufgrund der Liebe und nicht des Hasses, aufgrund der Liebe, aufgrund der Hingabe, dass Sie wieder entschlossen sind, dass Sie in die Entschlossenheit kommen, leben zu wollen. Darum geht's doch. Und das ist das, was wir zu Lebzeiten üben müssen. Und wenn wir diese Schublade eben zu Lebzeiten nicht geleert haben, bekommen wir die Zeit, sie nach dem Tode leeren zu dürfen. Ist das nicht schön? Denn was wollen Sie denn im Himmel, in der Seligkeit, wenn Sie immer noch einen Groll haben? Geht doch gar nicht. Also bekommen wir diese wunderbare Zeit auf der Herz-Jesu-Intensivstation, dass er selbst, ja, mit dir die Schublade öffnet und sagt, gib mir mal diese Menschen, die dich verletzt haben. Und dann gib du mir mal dich selbst, da du ja mit dir nicht zufrieden bist. Und gib mir mal meinen himmlischen Vater und deinen himmlischen Vater, weil der ja so viel Schuld daran ist, an deiner Misere, wie es dir ging. Und das ist nämlich diese Wahrheit, in die wir reinkommen, wie der Heilige Vater in seinem Buch sagt, 323, 24. Der Mensch lebt von der Wahrheit und vom Geliebtsein durch die Wahrheit. Und dann bringen wir das raus, Tag für Tag, Tag für Tag, Tag für Tag, Monat für Monat, Jahr für Jahr, bis wir vollständig davon frei sind. Und dass wir nämlich dann in diesen natürlichen Stoffwechsel kommen, in diesen Kreislauf, in diesen Blutkreislauf, der jeder Mensch hat, in diesen geistigen Blutkreislauf. Nämlich zu dem, wer wir sind. Nämlich, und das ist ja eben Jesu Gesinnung. Nein, das ist ja Jesu Sein. Sie wissen noch diese berühmte Stelle im Jesusbuch vom Papst 328, da heißt es, Jesu eigenes Ich ist immer hineingeöffnet in das Sein mit dem Vater. Er ist nie allein, sondern nur im Sich empfangen und zurückgeben an den Vater. Meine Lehre ist nicht meine Lehre. Sein Ich ist das in die Trinität hineingeöffnete Ich. Wer ihn kennenlernt, sieht den Vater, tritt in diese seine Gemeinschaft mit dem Vater ein. Gerade dieser dialogische Überschritt, der im Begegnen mit Jesus liegt, zeigt uns wieder den wahren Hirten, der uns nicht in Besitz nimmt, sondern uns zur Freiheit unseres Seins führt, indem er uns in die Gottesgemeinschaft hineinführt und selbst sein Leben gibt. Und das geschieht eben ohne Zeitverlust, intensiv, man könnte sagen 24 Stunden am Tag, eben bis ich zu dieser hundertprozentigen Entfaltung meines Seins, meiner Freiheit, meiner Berufung hineingereift, gewachsen bin. Ja, die Zeit der Versöhneliebe, die Zeit des Auswickelns, ja, das ist das, was wir gefesselt haben, und die Zeit des Abgebens der vielen Steine, die wir in unserer Seele haben. Nächster Schritt. Und dann kommen nämlich die Verletzungen, das ist die Zeit der heilenden Liebe. Ja, dass wir wieder einen anderen Blickpunkt haben. Und dann sagt der Heilige Vater doch auch, was ist eigentlich Vergebung? Was geschieht da? Dann sagt er, Schuld ist eine Wirklichkeit, eine objektive Macht. Sie hat Zerstörung angerichtet, die überwunden werden muss. Deshalb muss Vergebung mehr sein als ignorieren, als bloßes Vergessen wollen. Schuld muss aufgearbeitet, geheilt und so überwunden werden. Vergebung kostet etwas. Zuerst den, der vergibt. Er muss in sich das ihm geschehene Böse überwinden, es inwendig gleichsam verbrennen und darin sich selbst erneuern, so dass er dann auch den anderen, den Schuldigen, in diesen Prozess der Verwandlung, der inneren Reinigungen hineinnimmt und sie beide durch das Durchleiden und Überwinden des Bösen neu werden. An dieser Stelle stoßen wir auf das Geheimnis des Kreuzes Christi. Meine Lieben, das ist die Zeit der heilenden Liebe. Und das ist eben, was wir so schmerzhaft nennen. Und das, was man Feuer nennt, was so brennt. Ja, das ist eben, weil ich ja dann wirklich dieses ohne eine Verstellung, ohne einen, umgekehrt gesagt, weil ich absolut klar die Wahrheit sehe, kann ich eben jetzt eben in dieses Feuer meiner Liebe all das hineinbringen, was, wo ich eben tatsächlich verletzt wurde. Ja, wo diese objektive Macht, die Zerstörung angerichtet hat, die kann ich dann sehen. Ja, und das gebe ich eben dann ab in der Hingabe zu Gott. Das gebe ich ab in der Hingabe zu Gott. Und damit ich eben davon frei werden, dass diese Wunden gereinigt werden, damit sie von innen nach außen heilen können. Und was macht Christus damit? Ja, man könnte sagen, jeden Abend nach Dienstschluss geht er hin mit deiner Schuld, ja, und geht dann zum Vater, und es ist die Zeit der sühnenden Liebe Christi. Er bringt auch deine Schuld zum Vater. Er ist der Arzt, auf dieser Herz-Jesu-Intensivstation. Und da ist dieser wunderbare Abschnitt eben aus seinem Buch. Auf der anderen Seite, wo es da heißt, der Gedanke, dass Gott sich die Vergebung der Schuld, die Heilung der Menschen von innen her den Tod seines Sohnes hat kosten lassen, ist uns heute sehr fremd geworden. Dass der Herr unsere Krankheiten getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen hat. Merken Sie, mein Lieben, diese Intensivstation? Dass er durchbohrt wurde wegen unserer Missetaten, wegen unserer Sünden zermalmt, dass wir durch seine Wunden geheilt wurden, will uns heute nicht mehr einleuchten. Dem steht einerseits die Banalisierung des Bösen entgegen, in die wir uns flüchten, während wir doch gleichzeitig die Schrecknisse der menschlichen Geschichte, gerade auch der Allerjüngsten, als unwiderleglichen Vorwand verwenden, einen guten Gott zu leugnen und sein Geschöpf den Menschen zu verlästern. Dem Verstehen des großen Geheimnisses der Sühne steht dann aber auch unser individualistisches Menschenbild im Wege. Wir können Stellvertretung nicht mehr begreifen, weil für uns jeder Mensch in sich allein eingehaust ist. Die tiefe Verflochtenheit aller unserer Existenzen und ihrer aller Umgriffensein von der Existenz des einen, des menschgewordenen Sohnes, vermögen wir nicht mehr zu sehen. Überwindung von Schuld kostet den Einsatz des Herzens mehr, den Einsatz unserer ganzen Existenz. Und auch dieser Einsatz reicht nicht aus. Er kann nur wirksam werden durch die Gemeinschaft mit dem, der unser aller Last getragen hat. Und dann werden wir nämlich noch mehr durchflutet, durchblutet, weil wir ja dieser eine Leib, dieser mystische Leib sind. Und Christus bringt quasi die ganzen Krankheitserreger, könnte man sagen. Ja, all das, was eben Sünde war in meinem Leben, bringt es zum Vater und durchflutet mich mit seinem kostbaren Blut, dass ich zur Vollkraft heranreife. Und dann kommt nämlich die Zeit der aufbauenden Liebe. Die Zeit der aufbauenden Liebe. Das heißt, wir sagen ja immer, ich kann für mich, die armen Seelen können für sich nichts tun. Und das stimmt auch. Denn die Folge der Sünden an mir ist ja quasi eine Schwäche meines Seins, meines Gutseins. Ja, wir haben das gelernt an der Uni, was ist das Böse? Das Böse ist ein Mangel an Sein. Und der Teufel ist quasi, also da haben wir es so wunderschön, okay, was zum Schmunzeln, gesagt, das ist quasi, das Böse ist wie die Löcher im Käse. Ja, und der Teufel ist dann quasi nur noch die Rinde und alles andere ist raus. Denn es ist das Geschöpf Sein, aber es ist ein Mangel an Gutem. Und wenn ich mir das so vorstelle, wenn ich also dann eben halt in meinem Leben eben nicht immer das Gute gemacht habe, sondern in manchen Sachen eben das Böse quasi trainiert habe oder das Gute eben nicht trainiert haben, schwinden quasi die Kräfte in dieser Haltung, in dieser Tugend, in dieser Art und Weise. Was muss ich also tun? Ich muss eben Muskelaufbautraining machen. Und dieses Muskelaufbautraining, ja, ist eben nichts anderes, als wieder in diesen Kreislauf hineinzukommen, dass ich Gott eben mich selber ihm zurückschenke. Das, was wir eben gehört haben im 3,28. Er ist nie allein, sondern im sich empfangen und zurückgeben an den Vater. Oder wie es da heißt, in Spesalvi 33. Ja, der Mensch ist zu Großem geschaffen, für Gott selbst, für das Erfülltwerden von ihm. Aber sein Herz ist zu eng für das Große, das ihm zugedacht ist. Es muss geweitet werden. Und indem Gott die Gabe seiner selbst aufschiebt, verstärkt er unser Verlangen. Durch das Verlangen weitet er unser Inneres. Indem er es ausweitet, macht er es aufnahmefähiger für ihn selbst. Und das ist das, was wir machen. Wir strecken uns im Fegefeuer quasi jede Sekunde immer aus. Wir machen diese Übungen, dieses Muskelaufbautraining. Und dann kommt genau das, was der Heilige Vater weiterschreibt. Er sagt, stell dir vor, Gott will dich mit Honig, Klammer auf, Bild für die Zärtlichkeit Gottes und seine Güte, Klammer zu, anfüllen. Wenn du aber ganz mit Essig angefüllt bist, wohin willst du den Honig tun? Das Gefäß, das heißt, das Herz muss zuerst ausgeweitet und dann gereinigt werden, vom Essig und vom Essiggeschmack befreit werden. Das kostet Arbeit, das kostet Schmerz. Aber nur so entsteht die Eignung für das, wozu wir bestimmt sind. Meine Lieben, das ist die Zeit der aufbauenden Liebe. Wir bringen dann alles raus, eben nicht nur, was uns stört, sondern durch dieses ständige Ein- und Ausatmen, durch diesen Stoffwechsel, durch diesen intensivsten Aufbau, reifen wir zur Entfaltung unseres Seins. Und wenn wir sagen, wir beten für die armen Seelen, dann ist es quasi so, dass wenn wir zum Beispiel die heilige Messe nehmen und das kostbare Blut sagen, Herr, bring es für alle unsere Verstorbenen. Dann könnte man sagen, so liebevoll, Herr, wir bringen dir das kostbare Blut für die Verstorbenen und er nimmt es quasi wieder wie eine Bluttransfusion und werden dann eben damit erfrischt, gestärkt. Genau wie im Krankenhaus auch, dass jemand dann eine Verletzung hat und verliert das Blut oder es wird eben gebraucht und man braucht wieder neues Blut. So kann man sich das auch vorstellen, dass man dann wieder ein frisches Blut bekommt, wieder neue Kraft, um wieder noch mehr in diesen Aufbau zu kommen. Und dann, meine Lieben, ist es wirklich, dass ich dann hineinkomme in die Zeit der liebenden Entfaltung meiner Berufung. Ich erkenne mich. Ja, ich weiß dann immer mehr, wer ich bin, ja, was meine Berufung ist, wer ich bin als Mann, als Frau. Und ich komme dann hinein, dass ich eben sage, ja, Vater, ich sage ja zu meinem Sohnsein, zu meinem Tochtersein. Ja, eben, dass du mein Vater bist, ja, die Himmelsmutter meine Mutter, dass ich einen irdischen Vater habe, eine irdische Mutter, dass ich die Sohn der Mutter, Tochter der Mutter Kirche bin, ja, dass ich Geschöpf bin, dass ich jetzt sowas von erkenne und dass ich es annehme und liebe. Dass ich ja sage zu meinem Mannsein, zu meinem Frausein, ja, in meinem Wesen, dass ich sage, ja, ich lerne mich annehmen als Mann, als Frau, in meiner Geschlechtlichkeit und ich lerne mich lieben in meinem Wesen, wie ich bin. Ich sage ja zu meiner Brautschaft, eben halt zur Gottesbrautschaft, zu dieser Beziehung und ich sage ja zu dieser Bindung, ich lerne sie annehmen, ich lerne sie verantworten, ich lerne sie lieben. Ich sage ja zu meiner Vaterschaft bzw. zu meiner Mutterschaft, wenn man dieser mystische Leib Christi, der quasi die Mutterkirche ist, im übertragenen Sinn ja auch Vaterkirche, aber sowas sagt man ja nicht, genau wie man nicht von Gott Mutter spricht. Ja, aber trotzdem in diese Haltung hinein, dass wir da auch Ja zu sagen, sie verantworten und lernen, dass wir Brüder und Schwestern sind zu jedem Menschen. Ja, diese Zeit, dieses Reifen, dieses Wachsen, dieses Wer ich bin. Und dann komme ich genau dazu, was Schwester Nazarena sagt, das ist die, dass wir mich selbst erobern, ist wichtiger als die ganze Welt erobern. Und man könnte diese Zeit nennen, die Zeit der erobernden Liebe meines Ichs. Meine Lieben, das ist die Zeit des Fegefeuers, was man platt Fegefeuer nennt. Und dann komme ich immer mehr hinein in die Entfaltung. Und dann reife ich ja auch da immer mehr in dieser Liebe zum Vater, zu Gott, zu mir selbst, zu den Menschen. Ich komme ganz in die Entfaltung meiner Berufung hinein. Alles wächst und reift ja mit. Ich sehe ja immer mehr Christus und die Liebe und es wird mich immer mehr durchdringen. Und nachdem ich mich dann buchstäblich ausgebabbelt habe, in liebevollsten Sinne ausgesprochen habe, dann komme ich in dieses liebende Schweigen mit ihm. Dann komme ich in dieses liebende Schweigen, was wir hier zu Lebzeiten immer geübt haben. Ja, wenn ich nämlich dann über das Schweigen in die Kontemplation komme und dass Gott sich quasi unter meine Gedanken begibt, wie der Adler auf einem Wind. Ja, und dass er mich dann führt in immer noch und immer tiefer in den inneren Dialog der dreifaltigen Liebe. Ich werde doch nicht ausgeschlossen von Gott, sondern ich werde doch trainiert in dieser Herz-Jesu-Intensivstation. Also wird auch das trainiert, dieser Austausch der dreifaltigen Liebe. Und es wird doch nach meiner Logik doch immer heller, immer klarer, immer gütiger, immer liebevoller, aber auch gleichzeitig immer ruhiger und immer glänzender. Der liebe Kardinal Martinez sagt, Liebe ist ein Geschenk. Wenn Hingabe unvollkommen ist, ist Liebe ein Verlangen. Wenn Hingabe vollkommen ist, ist Liebe Ruhe. Und wenn es ewig ist, ist das Geben Glanz. Ist Liebe Glanz. Das habe ich durcheinander gemacht. Nochmal. Also wenn Hingabe unvollkommen ist, ist Liebe ein Verlangen. Wenn es vollkommen ist, ist Liebe Ruhe. Wenn es ewig ist, ist Liebe Glanz. Und in diese Weite reifen wir dann hinein, um dann nämlich gar nichts mehr haben zu wollen, sondern in diesem hineingeöffnet sein in den Vater ständig leben und wir ständig auch beschenkt werden in unserem ganzen Sein und es sofort wieder zurückschenken und so in diesem ewigen Austausch, in diesem Sohnsein hineinreifen und wachsen und dass wir dann nämlich in diese Zeit der vollkommen liebenden Hingabe hinein lernen. Das lernen wir dann, dass wir eben nichts mehr für uns haben wollen, sondern dass wir in diesen Austausch der Liebe Gottes hineinkommen. Und dann kommen wir eben halt zu dem Punkt, was uns der Heilige Vater sagt in seinem Buch auf Seite 327. Nur in Gott und nur von Gott her kennt man den Menschen richtig. Ein sich kennen, das den Menschen ins Empirische und Fassbare einengt, begegnet gerade der eigentlichen Berufung des Menschen nicht. Der Mensch kennt sich selbst nur, wenn er sich von Gott her zu verstehen lernt. Und er kennt den anderen nur, wenn er in ihm das Geheimnis Gottes sieht. Meine Lieben, und so wünsche ich Ihnen, dass Sie wirklich das wagen, ja, ich könnte sagen, darauf zu freuen, auf diese Intensivstation. Auch wenn wir uns bewusst machen, dass wir selber nichts tun können, die Sünde, die Folge der Sünde, dass wir trotzdem das totale und das feste Vertrauen haben, dass Jesus selbst uns dort aufbauen wird und aufbauen will. Wie hat er gesagt zu Schwester Faustina, meine Wonne ist es, in der Seele des Menschen zu wirken, sie mit meiner Barmherzigkeit zu erfüllen und sie zu rechtfertigen. Mein Königreich auf Erden ist mein Leben in der Seele des Menschen. Und das wird fortgeführt, meine Lieben, in dieser Zeit der versöhnenden Liebe, bis wir ganz eins sind in der Liebe, in unserem Denken, in unserem Wollen, in unserem Handeln, in unserem Sein als Mann und als Frau, in unserer Berufung und eben wirklich ganz in der Liebe und zur Liebe geworden sind. Gott segne Sie dazu, meine Lieben, dass wir wirklich mit einem Herzen voller Dank diese Sicht sehen, lernen, lieben und danken können. Und das gewähre euch auf die Fürsprache der Himmelsmutter und aller heiligen Engel und Heiligen in der Kraft des kostbaren Blutes der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Amen. Maria mit dem Kinde lieb,
uns allen deinen Segen gib.
Amen.
Sie hören die Sendung Spiritualität bei Radio Horeb und Radio Maria. Fegefeuer, Zeit der versöhnenden Liebe, das ist unser Thema. Zu Gast bei uns Pfarrer Fritz May aus Langenfeld. Eine erste Anruferin meldet sich aus München. Grüß Gott.
Grüß Gott, Hochwürden, vielen Dank. Vor allem diese medizinischen Vergleiche mit Bluttransfusion und Intensivstation und Muskelaufbau, das macht alles so plastisch und das war wirklich schön. Aber ich muss sagen, ich habe die Sehnsucht und der Wille, zum Beispiel meinen Eltern zu verzeihen, die mich isoliert und abgelenkt haben vom Anfang an. Mhm. Ich habe die Sehnsucht und den Willen zu verzeihen. Ein Beifahrer, der zu mir gesagt hat, nicht einmal Gott kann ihnen helfen. Ich bin so verzweifelt, weil ich will die Steine nicht erst im Fegefeuer wegwerfen aus der Quelle und aus der Schublade, sondern jetzt, ich will das, aber ich kann es nicht psychologisch.
Ich
will, dass sie für mich beten.
Also, hören Sie mich noch? Ihre Sehnsucht ist folgendes. Diese Sehnsucht, die Sie jetzt haben, genau das ist der Brennstoff der Liebe. Fahren Sie genau diesen Weg, und geben Sie es immer wieder in das Herz Jesu hinein. So, Vater, ich will es dir bringen. Und mit der Emotion, wie sie auch sind, da spielt das Emotionale gar keine Rolle. Sondern so wie der Schmerz und so tief wie der Schmerz und so wuchtvoll, wie er eben ist, genau in dieser Intensität geben Sie ihn ab. Das heißt, ich muss es sehen, ich muss es annehmen, dass ich es so erleben musste. Und dann nehme ich es in meine Hand und ich übergebe es Gott. Und gerade in dieser Einfachheit besteht das Schwere, weil die Menschen mir dann immer sagen, hör mal, das ist ja sowas von einfach. Das ist überhaupt nicht einfach. Der Heilige Vater sagt es uns doch auch immer wieder, das kostet Arbeit, das kostet Schmerz. Ja, sie dürfen dabei beim Beten sich so anstrengen, dass sie dabei anfangen zu schwitzen. Ja, dass sie dabei sich buchstäblich müde werden und darüber einschlafen. Und das muss ich so oft tun, bis es buchstäblich rausgewachsen ist. Eine Schnittwunde heilt ja auch nicht von jetzt auf gleich. Ein Knochenbruch halt ja auch nicht von jetzt auf gleich. Ich muss diese Schnittwunde reinigen und wieder verbinden und einfach nur beobachten. Das Heilen kommt dann von alleine. Und das ist das, was ich immer tun muss und wo ich eigentlich dann immer meine, ach, immer noch nicht geheilt, ach, immer noch nicht geheilt. Es braucht einfach die Zeit. Aber wenn ich jetzt schon die Sehnsucht habe, dann ist es in diesem Heilungsprozess drin. Und dann brauche ich nicht so traurig zu sein, dass ich dann meine, ach, dann muss ich das im Fegefeuer noch weitermachen. Wenn die Sehnsucht der Liebe jetzt da ist, dann heilt die doch alles. Denn die Liebe ist es doch.
Hm. Und dann ist es ja wahrscheinlich auch ein Schritt der Erkenntnis, dass wir es eben nicht alles aus uns heraus machen können, sondern dass wir darum bitten müssen, oder?
Und es immer wieder hinhalten, genau. Dieses Bitten ist ja schon wieder das Verlangen Gottes, was er in mein Herz legt. Wenn ich sage, Gott, hilf mir, ist das ja nicht der erste Schritt, sondern dann ist das ja schon der zweite Schritt. Ja, das ist ja schon längst meine Antwort auf seine Sehnsucht, die er in meinem Herzen grundgelegt hat, könnte man sagen.
Das heißt, er ist eigentlich schon am Wirken, oder?
Ja, genau.
Also dann getrost weiter.
Richtig, mit Vollkraft.
Alles Gute Ihnen, auf Wiederhören. Die nächste Hörerin meldet sich aus Düsseldorf, Frau Götzen. Grüß Gott.
Ja, grüß Gott, Frau Kuhl, grüß Gott, Frau May.
Hallo, Frau Götzen.
Es ist ja herrlich, wenn Sie da sprechen. Das klingt immer so, als wäre das der Engel direkt vom Paradies. Ich finde das wunderschön. Es wird also, ja, ich ist wirklich, also jetzt ehrlich, ganz, ganz, ganz toll. Das ist wunderschön. Jetzt haben Sie die Sterbegebete da gesprochen. Und da ist es ja nun genau so, dass man dann ja sozusagen in Begleitung der Engel direkt vor Gottes Angesicht, also vor das Angesicht Jesu kommt. Genau. Jetzt will ich natürlich nicht wieder weg auf Ihre komische Intensivstation, Entschuldigung. Aber ich dann bin hier wieder weg von Jesus. Wieso? Oh. Und außerdem ist für mich noch der zweite Punkt, alles ist ja jetzt in der Zukunft. Also in der Ewigkeit gibt es ja kein Morgen, Übermorgen und Vorgestern mehr. Also ich stelle mir das so vor, dass ich Jesus sehe und mir alles entsetzlich leid tut, speziell was die Liebe angeht, wo ich Menschen gekränkt, verletzt oder sonst wie. Und dass ich da also vor lauter Entsetzen, ja, und dass er dann so mir seine Wunden zeigt und sagt, guck mal, hab ich das für dich getan und sei mal nicht so zerknittert, pass mal auf, ich zeig dir jetzt das Paradies. Also stelle ich mir das vor. So, Entschuldigung. Aber diese, die ist schön, diese Intensivstation. Aber da bin ich ja wieder weg von Jesu. Allerdings ist mit dem Blut Jesu versorgt, aber von seinem Angesicht.
Nein, Sie sind nicht weg.
Nee.
Genau das, nein, darum sage ich ja intensiv.
Aha.
Ja, darum sage ich ja intensiv. Das ist
ich
wirklich.
Kann ihn sehen?
Es ist, ja, natürlich. Ja, natürlich. Ja, wenn Sie ihn doch jetzt schon sehen und spüren in Ihrem Geist und Ihrem Beten, genau das geht doch lückenlos weiter. Das Fegefeuer ist doch nicht eine Gottferne, sondern es ist doch nur dieses noch mehr zur Reife der inneren Entfaltung kommen, dass ich zur Vollreife meiner Berufung wachse, um dann wirklich hundertprozentig in der Entfaltung meiner Berufung zu sein. Und ich bin dann Original, ich bin dann keine Kopie.
Ja.
Ne? Und das sind Sie dann auch. Und er ist 24 Stunden an Ihrer Seite.
Ah, das ist wunderbar.
Ja, noch mehr. Eigentlich noch viel tiefer. Wir sind ja einverleibt durch die Taufe in den mystischen Leib. Eigentlich könnte man sagen, 24 Stunden fließt sein Blut durch Ihre Adern.
Wunderbar.
Ist das nix?
Ah, ja. Durch die Kommunion jetzt aber auch.
Aber nee. Hallo.
Ja. Na? Danke, es sagten noch andere Hörer.
Okay, Herr Schauermann, alles Gute.
Ich möchte Sie drücken, es war super. Danke.
Jo. Tschüss, Frau Götzen.
Danke, auf Wiederhören, Frau Götzen. Bisher habe ich auch mal mehr eigentlich mal gehört, Anschauung Gottes, dass das eigentlich so der Begriff ist, den man eigentlich dann für den Himmel benutzt.
Ja, Jesus war ja auch Mensch. Und wenn wir ihn doch jetzt schon sehen können, wir haben ja, wenn wir sterben, ja auch keinen Leib. Aber wenn wir ihn doch jetzt schon sehen können mit unserem Geist, ja, dann ist es auch ein Sehen. Aber ich sage klar, es ist nicht die Visio Beatifica, das heißt praktisch diese Seele, die beseligende Anschauung Gottes, diese unverhüllte Anschauung Gottes. Und diese unverhüllte Anschauung Gottes, ein Vergleich. Wenn ein Kind, ja, ein Baby, wächst und reift, auf einmal kann es über die Tischkante gucken. Dann ist es für das Kind doch ein Wahnsinnserlebnis, dass es über die Tischkante gucken kann. Und vorher überhaupt nicht. Ja, und das ist praktisch, ich reife und wachse in der Entfaltung meiner Berufung, bis ich dann wirklich zur Vollentfaltung meiner Berufung komme. Und dann kann ich wirklich Gott sehen, wie er ist, weil ich nicht mehr gebremst bin durch irgendein Wachstum von meiner Seite aus. Ja, um mal eine kleine Krücke zu geben. Ja, wie das in Wirklichkeit aussieht, diese sogenannte Visio Beatifica, und ich werde ihn dann sehen, wie er ist. Ich glaube, das bleibt sein Geheimnis der Liebe. Aber wir sind nicht außerhalb der Liebe, wenn wir im Fegfeuer sind.
Also ja? Die Hoffnung ist schon da, man weiß, dass
100%.
Dass man gerettet ist.
Ja, total wichtig.
Vielleicht nochmal, wenn man bei den Heiligen nachliest, dann bekommt man ja oft auch Beschreibungen, dass das trotzdem unendliche Qualen sind. Ja. Wenn man Bilder anschaut in Kirchen, so Gerichtsszenen und so weiter, dann sieht das mehr aus Fegefeuer, als sei das so eine Art Folterkammer nach dem Tod. Ja. Vielleicht können Sie zu diesem Aspekt noch etwas sagen.
Sehr gerne. Und zwar, wenn ich zum Beispiel eine Haltung eingeübt habe in meinem Leben, wo ich jemanden immer ablehne, halt die Hand praktisch immer hochkant gegen den anderen. Und wenn ich die 24 Stunden so halte, dann wird die auf einmal irgendwann mal steif. Ja, und jetzt die Zeit der Versöhnung, wenn ich die Hand dann drehen muss und sie dann öffnen will, ja, was braucht das, eine Zeit der Gymnastik und des Trainings, dass diese Hand geschmeidig wird? Und diese Umstellung, diese Einübung in diese Wirklichkeit, in diese Natürlichkeit, das ist dann der Schmerz. Das ist, was man Schmerz nennt. Das ist auch ein Schmerz. Na klar, aber es ist ein aufbauender Schmerz. Es ist etwas, warte ich, wie eine Krankengymnastik, dass ich wieder zur Vollkraft meines Seins wachse und reife. Das ist schmerzhaft, natürlich. Aber genau das ist ja auch das, was wir tagtäglich einüben wollen. Wie sagt der Heilige Vater mit dem Honig und dem Essig? Mich davon zu befreien, kostet Arbeit, kostet Schmerz. Und das ist das, was man in Fegefeuer mit Feuer nennt. Ja? Denn es ist da, du siehst alles auf einmal ungebremst mit der ganzen Wucht. Und das erschlägt dich eigentlich. Weil du nämlich dann exakt alles siehst. Aber du siehst dann sofort auch, wie du in dieser Wahrheit geliebt bist. Das ist das Schöne. Und dass dieser Prozess der Reinigung etwas Personales ist. Die Reinheit ist ein dialogisches Ereignis, sagt auch der Heilige Vater. Das heißt, du bringst ihm deine Wunden und Jesus ist da und er hört dir zu und er nimmt dir das aus deinem Herzen. Ja, und er tauscht sich mit dir aus. Und das ist eben dieses Aufbauen, die Zeit der aufbauenden Liebe. Ja, du bist da nicht allein, es ist kein Vakuum. Du bist nicht in einer Hütte und weinst vor dich hin, sondern es ist dieses personale, andauernde, liebende Ereignis.
Sie haben ein paar Mal eben im Vortrag erwähnt, dass trotzdem eine gewisse Passivität von den Verstorbenen ist, weil sie eigentlich sich selber nicht mehr helfen können.
Genau.
Das Gebet für die Verstorbenen hat dann umso mehr Notwendigkeit, oder?
Richtig. Man könnte sagen, wenn wir beten, schenken wir den Verstorbenen praktisch Vitaminkapseln. Ne? Und bei dem heiligen Messopfer ist es so, dass es eine Bluttransfusion wird. Ne? So helfen wir denen, dass die zum Aufbau ihres Seins hineinreifen und wachsen. So stelle ich mir das vor, wie mein Gebet für die Verstorbenen hilft. Und ich glaube, je mehr man reift und wächst in der Entfaltung, desto lichter und klarer werde ich auch in meinem Sein, um praktisch auch Gott näher und Gott ähnlicher zu werden. Sie wissen doch im Johannesbrief, wo es heißt, wir heißen Kinder Gottes und wir sind es, aber was wir sein werden, ist noch nicht offenbar geworden. Wir werden ihm ähnlich sein, wie er ist. Und das ist dieser Reifungsprozess in dieses ihm ähnlich sein, wie er ist. Und das wird auch immer klarer, immer ruhiger, immer glänzender, immer liebevoller, immer ihm ähnlicher.
Na? Ja, ein großes Thema, über das man wahrscheinlich noch viel nachdenken könnte. Die
Zeit. Das wünsche ich mir auch, ja.
Ja, für alle, die gerne diese Sendung auch noch einmal hören wollen, Sie können eine CD davon bestellen. Montags bis Freitags sind die Kollegen vom CD-Dienst von Radio Horeb erreichbar unter der 0700 75 25 75 20 oder Sie gehen auf unsere Homepage www.horeb.org. Herr Pfarrer May, sollen wir mit einem Gebet für die Verstorbenen abschließen?
So gerne. Und zwar, ich möchte einfach von diesem Sterbegebet einfach es für die Verstorbenen beten, dieses Mache dich auf den Weg, kehre heim zu deinem Schöpfer. Wenn du aus diesem Leben scheidest, eile Maria dir entgegen mit allen Engeln und Heiligen. Deinen Erlöser sollst du sehen von Angesicht zu Angesicht. Und das wäre euch Verstorbenen, das wäre euch Lebenden und allen, einfach allen, auf die Fürsprache der Himmelsmutter und aller heiligen Engel und Heiligen in der Kraft des kostbaren Blutes, der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Maria mit dem Kindelieb.
Uns allen deinen Segen geb.
Amen. Amen.
Danke und auf Wiederhören. Alles Gute nach Langenfeld.
Danke.
Auch Ihnen noch einen gesegneten Tag. Das wünscht Ihnen Marion Kuhl.